aufnehmen, in die Öffentlichkeit bringen, sammeln Unterschriften vor den Knast in Paris, also vor allem vor Fleury-Mérogy. Und genau an dem Samstag, wo die Bullen eingefahren sind in Fleury-Mérogy, für die Revolte zu niederzuschlagen, haben sich viele Verwandte, die sonst eher ängstlich sind und auch nicht einverstanden mit dem Hungerstreik, weil sie finden, die Leute werden gestraft und jetzt strafen sie sich noch selber, indem sie sich die Nahrung verweigern, haben dann im Zug von diesen Ereignissen, von diesen brutalen Brügel-Actions, haben dann die Forderungen auch unterschrieben und das CFFP hat die Petition nachher ans Justizministerium geschickt.
Ja, was wollen wir noch?
Ja, also weiter kann man vielleicht noch erzählen, dass in Fleury-Mérogy der Direktor
eine Delegation empfangen hat von den Gefangenen.
Und zwar relativ unerwartet hat er die Delegation empfangen, als sie sehr erstaunt war. Er hat dann Stellung bezogen zu all diesen verschiedenen Punkten, die in diesem Forderungskatalog vorkommen. Er hat 10 Leute empfangen, also Leute vom CFFP, von anderen Unterstützungsorganisationen und auch Besucherinnen von Gefangenen. Er hat grossartig verkündet, die Identität von diesen Vertreterinnen und Vertreter interessiere ich nicht. Wobei, das ist ja völlig ein Witz, weil, wo sie reinkommen, sie sich müssen eine totale Kontrolle unterziehen. Weiter hat er gesagt, eben zum Punkt von dieser Brügelaktion, hat er gefunden, dass alle gut gepflegt wurden, die verletzt wurden. Dass weiter die Strafen nur 12 betroffen haben, 12 sind in Bunker gesperrt worden. Dass man den Ordnungshüter keinen Vorwurf machen kann, weil es ja gut möglich sei, dass es unter dieser Vielzahl von Ordnungshütern halt auch Leute gäbe, die nicht richtig funktionieren. Da können wir halt nichts machen. Zu der Isolation hat er versprochen, dass eine Abteilung, die vor allem für Drogenabhängige und Ruhestörerinnen und auch politische, wie er genannt hat, die soll auf ein Jahr aufgehoben werden. Und auch das Quartier B, eben das, was ich vorher geschildert habe, mit diesen Kategorien von Lesben, Kupplerinnen und Politischen, soll auch aufgehoben werden. Dass man für die Besuchsregelung versuche, nettere Gefängniswärter und Wärterinnen an die Logen runter zu tun, entgegen der Tradition, wo man immer die Schlechtesten habe, runtergetan. Weiter sagt er, die Einrichtung von freien Besuchszimmern sei nicht möglich, weil das Geld fehle und es regne ja sonst sogar in die Parzelle in Fleury-Mérogy rein, einfach für zu demonstrieren, wie schlecht finanziell sie dran sind. Mit dem medizinischen Dienst sagt er, ja, das sei furchtbar. Sie haben nur 10 Krankenschwestern für die 5'000 Gefangenen und eben aus finanziellen Gründen sei es kaum möglich, die aufzustocken. Und somit fallen die Forderung nach 2x Duschen in der Woche und längere und vermehrte Besuchszeit weg, weil man ja sieht, dass so viel Arbeit habe, die sie selber nicht können erledigen. Weiter verweist er natürlich viel auf das Ministerium, weil das Justizministerium für Reformen zuständig sei. Zur Zensur meint er, Zensur sei halt nötig, weil man müsse die Sicherheit in den Knästen aufrecht erhalten. Und in gewissen Fällen halt, so müsse die Zensur machen.
Also das sozialistische Justizministerium in Frankreich, die treiben das Rechtsdoppelspiel, sie argumentieren auf verschiedenen Ebenen jeweils entsprechend. Das heisst, einerseits ist da der Patentär, der grosse Versprechungen macht, der sagt, die Reformen kommen, die Reformen werden durchgeführt, es wird liberalisiert im Strafvollzug, in den Knästen. Auf der anderen Seite überlässt er das jeweils den Knastdirektoren und den Pföhl zum Teil. Die Pföhl wiederum und die Gewerkschaften der Pföhl, die argumentieren, Sie wählen mehr Sicherheit, sie sind den Aggressionen der Gefangenen ausgesetzt, sie können auch nichts machen, sie müssen zuerst für sich schauen und haben auch ihre Forderungen, wo sie natürlich über Gewerkschaften auch wieder dann bei der Justizverwaltung deponieren. Auf der anderen Seite ist ganz klar festzustellen, dass in Frankreich erstens mehr Leute verhaftet werden, zweitens die U-Haftzeiten massiv verlängert worden sind. Also die Praxis der Justiz ist die, dass die U-Haft länger wird und die Haftbedingungen allgemein erschwert werden.
Ja, weiter ist zu sagen, dass die Wärtergewerkschaft eben einen Streikaufruf lanciert hat. Natürlich mit der Betonung, dass die Gefangenen nicht darunter leiden sollen. Es hat sich natürlich in diesem Klima jetzt verkehrt umgedreht. Das läuft nämlich jetzt so, dass Wärter verweigern, Gefangene zu transportieren, Gefangene aufzunehmen, also die ganze Bürokratie verweigern und sogar so weit gehen, dass sie verweigern, die Bürokratie für die Entlassung durchzuführen.
Quand je l'ai rencontré, j'étais dans un magasin, où on vendait de la peinture en peau, acrylique, vinylique, pas cher, cher, très cher. Des morceaux d'animaux humides, sous cellophane transparente.
Zu den Verhandlungen vom Direktor von Fleury Meroschi und den 10 Leuten aus Gefangenenunterstützungsorganisationen ist anzufügen, dass er sie mit dem Wort entlassen hat, dass natürlich die Reform Freudigkeit von der Regierung und auch von den Knastdirektoren natürlich können gestoppt werden, wenn weiterhin eine so eine aggressive Agitation Agitation herrsche. Das zeigt sie Zynismus, weil bis anhin haben die Gefangenen für ihre Forderung zu unterstreichen eben die Nahrung verweigert und verweigern sie zum Teil jetzt noch. Das heisst, dass Taillet Bess von der Action Direct, die ist unterdessen in ein Spital von Fresnes eingeliefert worden, das Gefängnisspital, und wird dort zwangsernährt. Und auch zwei andere Frauen, die seit dem 25. September einen Hungerstreik machen, sind im Spital von Fresnes. Weiter ist zu sagen, dass die einzige aktive Form von Forderungen unterstreichen ist jeweils die Verweigerung, in die Zellen zurückzugehen, wenn überhaupt so etwas vorkommt. Weiter ist zu sagen, dass sich die Aggression bei den Gefangenen vermehrt gegen sich selber wendet, dass zum Teil Folterszenen vorkommen im Knast von Gefangenen unter sich, dass Gefangene für ihre Forderungen zu unterstreichen sich die Venen öffnen. Also von einer Offensivaggression kann da gar nicht gedreht sein.
Jetzt ist es so, dass Bullen in Frankreich auch recht stunk machen. Die haben auch Forderungen. Und kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Die Bullen in Frankreich fordern, dass sie bei der Identitätskontrolle könnten die Methode Américaine anwenden. Das heisst, dass sie Knarre in der Faust haben, dass sie ein Schusserlaubnis haben bei der kleinsten verdächtigen Bewegung, dass ihre Sicherheit so erhöht, also ihre Sicherheit so geschützt könnte werden. Weiter möchten sie gerne ein Konzept, das eine Selbstverteidigung von ihnen eben à la Methode Américaine legitimiert.
Ja, also zum Schluss wollte ich noch sagen, dass die Informationen, die wir jetzt hatten und das, was wir erzählt haben, praktisch alles aus der Zeitung Libération zusammengefasst ist. Zu der Libération muss man sagen, dass sie an sich im Patentär wohlgesinnt ist, dass sie der sozialistischen Regierung relativ wohlgesinnt ist, dass sie aber trotzdem relativ breit jetzt informiert hat. Wir haben zwar auch auf Paris geschrieben, an die Komitees, aber wir haben bis jetzt keine Antwort bekommen. Vielleicht kommt das noch.
Eben, ich sage, ist, dass jetzt in Frankreich immer noch Hunger gestreikt wird mit diesen Forderungen nach besseren Haftbedingungen. Und dass das in der Provinz passiert, dass das in Fleury-Mérogis passiert, dass Leute im Turnus Hungerstreiks machen, eben vielleicht zwei, drei Tage und dann später wieder mal. Es ist aber auch zu sagen, dass Leute bereits einen Monat im Hungerstreik sind und schon schwer die gesundheitliche Schädigungen haben und die Regierung und die zuständigen Behörden bis jetzt noch nicht wirklich darauf reagiert haben.
Wir bringen noch mal ein Stück vom Ferdinand.
Oh,
zu der Situation in Frankreich möchte ich noch zwei Stichwörter rasch ein bisschen umreissen. Das eine ist die Verschärfung von der Einwanderungspolitik in Frankreich und das andere wäre die sogenannte Nouvelle Pauvre, wie man das jetzt in den französischen intellektuellen Zeitungen nennt. Das ist eine Schicht von Leuten, die keine Sozialunterstützung mehr hat und schaurig keinen Stutz hat und es ihnen schaurig schlecht geht. Zu der Einwanderungspolitik ist es so, dass jetzt auch da die sogenannte sozialistische Regierung ihre ursprünglichen Ideale sehr geändert hat und die Politik ganz anders läuft. Im Moment hat Sozialministerin Dufoix mit dem Ministerrat beschlossen, dass Kontrollschrauben bezüglich der Einwanderung restriktiv angezogen wird. Und zwar vor allem, dass Familiennachzug eingeschränkt wird, denn dass der Einwanderungsmodus kompliziert wird mit Anträgen an Behörden, an Büros usw. Denn im Weiteren werden die Polizeikräfte massiv verstärkt. An den Grenzen und in den Flughäfen sollen weitere 1'000 Schmierkontrollen ausüben. Dann wird ein Datenverarbeitungssystem eingeführt, das ermöglichen soll, dass die Fluggesellschaften zum Teil schon beim Einstieg der Leute in Afrika und in anderen Ländern, die nach Frankreich reisen, sich vergewissern können, ob derjenige oder diejenige nicht schon mal in Frankreich war und ausgewiesen worden ist, ob es ein Rückkehrverbot besteht und so weiter. Dann sind neue Durchgangsstellen eingerichtet worden für auszuweisende Ausländer, das heisst solche, die verhaftet worden sind oder kontrolliert worden sind und festgestellt worden sind, dass sie sich zu Unrecht, wie das dann heisst, in Frankreich aufhalten und ausgewiesen werden, ist das zum Teil wegen der Bürokratie recht schwierig gelaufen. Die haben sich zum Teil dieser Ausweisung entziehen können. Das wird jetzt effektiv gemacht, auch mit Hilfe von dem Datenfassungssystem. Dann gibt es Restriktionen mit einer de facto Beschränkung von der Gewährung von politischem Asyl. Das heisst, das Ganze wird einfach viel strenger gehandhabt als bisher. Das haben wir ja gesehen mit der Auslieferung von der Basken, was auch in die Richtung geht. Also ein politischer Schritt ist in eine Richtung, wo das Thema betrifft. Die Sozialisten machen auch da natürlich dann den Doppeltrick, indem sie sagen, sie denken dafür als Ersatz. Und das ist auch, ich habe das alles aus der NZZ, das ist aber interessant, weil die NZZ da dabei sehr zugeht, dass in Frankreich ein virulenter Rassismus herrscht. Und die Sozialisten argumentieren jetzt so, dass sie sagen, sie wollen eben den Rassismus abbauen, sie wollen die Integration der Ausländer verbessern. Und darum müssen sie eben diese Schrauben anziehen. Ich zitiere hier noch den Schlusssatz aus der NZZ, der mir auch noch interessant dunkt. Mit ihrer eigenen Antwort erhofft sich die Linksregierung eine Entschärfung des ganzen Themas, wobei nun allerdings nicht zuletzt wegen der Erschwerung der Familienzusammenführung nur neuer Sprengstoff im Bereich der Kriminalität geschaffen werden mag. Es ist so irgendwie einmalig, dass da die NZZ quasi zugeht, dass Gesetz, nicht zuletzt Gesetz dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt Kriminalität gibt.
Speaks or spells. Is this more important? Mister, you're a better man than I. Yeah, Mister, you're a better man than I. Well, Mister, you're a better man than I. Yeah, Mister, you're a better man.
Zu den Nouvelle Pauvre, die neuen Armen in Frankreich. Es ist wirklich eine sehr zynische Formulierung. Es ist so, dass es in Frankreich heute mehr als 500.000 Leute gibt. Und das sind vor allem Frauen mit Kindern und Arbeitslose, die keine Unterstützung mehr beziehen können. Die wirklich ohne jegliche Unterstützung, ohne jegliche Sozialhilfe, zum Teil auf der Straße stehen. Sie können ihre Rechnungen nicht mehr zahlen, ihre Wohnungsmieten nicht mehr zahlen, ihre Gas-, Stromrechnungen. Und es ist jetzt so, dass das irgendwie sehr um sich greift. Und es gibt so Forderungen, einen sogenannten Katastrophenplan, der darauf rausläuft, dass jedes von denen soll im Tag 10 Stutz bekommen, damit er wenigstens einigermassen sich durchschlagen kann. Wird von den Bürgermeistern der grossen Städte in Frankreich gefordert. In Lyon zum Beispiel hat die Zahl der Fürsorgeempfänger im letzten Jahr um 75% zugenommen. Die Essensmarken für die sogenannte Armenspeisung haben sich verzehnfacht, die müssen verteilt werden und so weiter. Jetzt gibt es noch etwas anderes, das ist der Grosshändler und Preisbrecher Edouard Leclerc, das ist so ein Denner in Frankreich, tut jetzt in seinen Warenhausketten, in seinen Lebensmittelläden Lunchpäckchen verteilen. Gratis, wenn man eine Bescheinigung vorlegt, die die Mittellosigkeit bestätigt. Er sagt, dass sie seinen Beitrag zur Bekämpfung von dieser neuen Armut. Jetzt ist aber so, wie wir anderswo haben können lesen, dass es sehr wahrscheinlich einfach das ist, dass in seinen Läden so viel geklaut wird, dass er hofft, dass, wenn er gratis Fresspäckchen verteilt, dass das ein bisschen zurückgeht. Das ist eine Ergänzung zu der Situation, wie sie heute in Frankreich ist. Mr. President, you're pity on working man.
Wir haben einen Brief bekommen vom Bär, wo er darüber schreibt, was das Delikt ist. Er schreibt: Delikt als Ventil. Kriminelle kommen nicht als Kriminelle zur Welt. Eine mehr oder weniger lange Lebensgeschichte liegt hinter ihnen, bis sie schließlich in ein Delikt mündet. Der lebensgeschichtliche Hintergrund ist in den meisten Fällen gekennzeichnet von seelischen Verletzungen, Kränkungen, Demütigungen und Erniedrigungen. Auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar, sicherlich aber bei genauerem Hinsehen. Der Betroffene selbst kann kaum die vielfältigen seelischen Verwundungen lokalisieren, auch ist er meist nicht in der Lage, über die erlittenen Demütigungen und Erniedrigungen zu berichten. Verbitterung und Wut sind indessen sowohl für ihn selbst als auch für die Außenwelt noch am deutlichsten spürbar und erkennbar. Vieles schlummert im Dunkeln an Erlittenem, Unverarbeitetem, und was da nach außen hin erledigt und vergessen scheint, gärt innerlich weiter, um sich irgendwann zu entladen. Ich möchte es, bezogen auf meine Person, einmal so äußern. Es ist, wie wenn in mir etwas ist, das wahnsinnig wehtut und aus mir heraus will, wie der Dampf in einem Kochtopf. Das Delikt ist dann eben wie ein Ventil. Der Druck ist im Moment weg, aber nachher schreit es in mir weiter. Die Entschlüsselung des Deliktes kann Auskunft über die vergessene und verdrängte Lebensgeschichte geben. Delikte erzählen, an was lieber nicht erinnert wird. Sie erzählen verschlüsselt, symbolisch. Es ist ein Versuch, das eigene, unverstandene Leiden aus der inneren Isolation zu befreien, indem es sich nach außen darstellt. Es will weiter nichts anderes, als sich einem anderen mitzuteilen, verstanden und beantwortet zu werden. In der Verkleidung deliktischer Handlungen tarnen sich gar manche Gefühle. So kann sich hinter Dumpfheit eine tiefe Traurigkeit verstecken, während sich hinter Verbitterung und Verhärtung vielleicht eine sprachlos gewordene Hilflosigkeit verbirgt. Aggression und Wut überdecken möglicherweise Angst. Der Weg über deliktische Verhaltensweisen mit der unbewältigten Vergangenheit abzurechnen, ist für uns oftmals die einzige Möglichkeit, sich zu äußern. Wir haben längst keine andere Sprache mehr als innere Not in bildhafter Inszenierung nach außen darzustellen. Es ist eine stumme Verzweiflung, die da spricht. Eine getarnte Angst, die sich derart äußert, wie etwa ein Kind, das tobt, schreit und Dinge kaputt schlägt. Im Grunde möchten wir aber nur eins: ernst genommen, geachtet, respektiert werden und vor allem um unserer selbst willen geliebt werden.
Wir spielen von Buddy Guy Just Playing My Aches.
play my axe again.
Nacht ist das Kappel an der Badenerstrasse in Zürich besetzt worden. 8 Leute haben das Gebäude besetzt. Jetzt sind hier im Studio 2 Leute, die genauer darüber berichten können, was da genau läuft, was die Hintergründe sind.
Ja, wir sind eigentlich hierher gekommen und wollten nicht wollen, wie in den Infosendungen einfach erzählen, was passiert, sondern wir wollten die Besetzung in einen grösseren Rahmen stellen. Und wir wollten erzählen, was an dieser Besetzung eigentlich alles so zusammenläuft. Also in Bezug mal zu SBG, Stadtentwicklung, Stadtpolitik, auch Szenen betreffend. Und nachher vielleicht noch ein paar Fragen aufwerfen zu, warum eigentlich das Haus besetzen und wie so ein Kampf um so ein Haus auch laufen kann.
Also vielleicht mal bei der SBG anfangen, oder? Bei diesen Geschichten, die mit dem Kappel und der SBG gelaufen sind. Vielleicht als Aufhänger. Mhm. Ja, also...
ja, komm, sag doch etwas.
Also was für eine Funktion hat der SBG eben im ganzen Spekulation- und Überbauungsgeschäft von Zürich? Oder wie seht ihr, dass in welchem Zusammenhang steht das zu einer ganzen neuen Konzeption von der Stadt, wie das jetzt passiert?
Also der SBG ist einer von denen, wo ja, man kann sagen, Vorreiter vom neuen Cityring.
Also ist doch so, dass die SBG also, irgendwie am meisten mitmacht bei dieser, wie würde man dem sagen, also eben von dieser neuen Stadtentwicklung, die ja vom Stadtrat auch politisch vertreten wird. Und es geht darum, dass der sogenannte zweite Cityring, also das, was du vorher angetönt hast, ausgebaut wird. Der zweite Cityring will sich ja ausdehnen, dann bis Oerlikon und Altstädten raus. Und sollte vor allem eben gerade Oerlikon und Altstädten in den Ring irgendwie einbauen. Und da gehört irgendwie auch rein, dass Überbauungen, sei das Häuser, sei das Siedlungen irgendwie mit einbezogen werden, dass die gemacht werden von Privaten mit der politischen Absicherung von der vom Stadtrat und von den Behörden, ob kantonal oder städtisch.
Also sie sind auch die, also die SBG, die an den Plätzen, die man heute feststellen kann, wo der neue Cityring wird entstehen, sind sie einfach die, die mal ihre Verwaltungspaläste hinstellt mit der zukunftsweisenden architektonischen Aussehen und unter anderem Hand in Hand dann gehen mit den Konsumpalästen, oder? Also das sind eigentlich so Basis für den neuen Cityring. Und die Plätze, die sind sehr stark prägt dann von einer neuen Stossrichtung in diesen Wohnquartieren. Oder? Und was das nach sich zieht, das haben wir ja, und das sieht man so wie am Stauffacher, und das kennen wir ja mit Bodenpreisen und die Leute müssen weggehen, weil die Miete hoch wird und andere Leute, steuerkräftigere Leute können angezogen werden und einfach all die Zusammenhänge fangen dann anlaufen. Und also jetzt gerade ist einfach relativ wichtig, weil jetzt haben sie an fast 10 Orten außerhalb der alten City jetzt so Festungen quasi errichtet, oder? Und die sind einfach ja, rundum angelegt um die alte City, und das betrifft von Wipkingerplatz, Limaplatz, Stauffacher, Manesseplatz, Tessinerplatz, das sind einfach die neuen Bastionen. Oder?
Ich möchte noch kurz einen Text verlesen, wieso das Haus oder jetzt eigentlich das Haus von der SBG besetzt worden ist und wieso dass wir das auch in einem weiteren Zusammenhang, vor allem auch mit der Stadt, sehen. Und ja, ich lese jetzt mal den Text. Für die Mehrheit heisst Zerstörung, was die anderen Sanierung nennen. Zerstörung von Lebensraum, der künstlich rekonstruiert wird. Zerstörung, der wird von wirtschaftlichen Sachzwängen gehorchend, ein anonymer, sich selbst gebärender Angriff von Beton anscheinend. Solange wir ihm machtlos gegenüberstehen, erst wenn wir uns wehren, erfahren wir das Ziel dieses Angriffs. Wir sind es selbst unter anderem. Die Schwächsten in der Sprache der Kaufkraft werden ausgemerzt, wenn sie keinen Profit abwerfen in Form von Arbeitskraft und Miete. Die sozialen Netze werden dünner, staatliche Leistungen wie Krankenkasse zusammengestrichen. Passe sich an, wer kann. Die Möglichkeiten schwinden, die Bedingungen sind immer härter. Das gilt immer auch für den Wohnungsmarkt. Wir sind an die Entlassungswellen auf den Kündigungstermin gewöhnt, doch kaum mehr imstande, sie aufzufangen. Die Wellen von Wohnungssuchenden zersplittern an den Toren der Stadtverwaltung. Willentlich fördert sie diese Zersplitterung. Keine Zusammenrottungen. Dies ist eine Absichtserklärung der Liegenschaftenverwaltung. In diesem Spiel wird nur mit Siegen und Verlieren gerechnet. Mit Wohnhabenden und Obdachlosen. Und es bleibt die Heilsarmee als eiserner Besen, um die Armut von den Straßen zu kehren. Mit Überlebenden unserer Klasse wird nicht mehr gerechnet. Dieses Vorhaben ist das extrem zynische Produkt eines Programms soziales Krieges. Dagegen können wir unsererseits keine individuellen Antworten mehr finden. Wir werden dieses Programm nur noch gemeinsam bekämpfen können. Wir spüren die Notwendigkeit, uns zusammenzuschließen, damit wir uns die größte Wärme, Offenheit und Zärtlichkeit und Stärke geben können. Wir wollen ein Haus.